Ja, über die Frucht des Geistes. Ach so, zur Taufe, wer an dem Punkt ist, wo er sagt, was ist eigentlich mein nächster Schritt im Glauben, dem möchte ich zusagen, vielleicht ist für dich dein nächster Schritt im Glauben, dich auch taufen zu lassen. Letztes Wochenende war in Friedrichshafen, Daniela und ich, wir waren gerade das Wochenende zu Besuch bei meinen Eltern und die hatten Open-Air-Gottesdienst, den ersten im Jahr mit Taufe. Letzte Woche, das war affenkalt. Und dann dachten wir so für uns, oh, wir kennen eigentlich jetzt niemanden von denen, die sich taufen lassen wollte aus der Friedrichshafener Gemeinde. Wir gehen in einen anderen Gottesdienst, wo es im Warmen ist. Aber wir hatten gewusst, dass für die, die Taufe angestanden ist, da wäre es wahrscheinlich No-Go gewesen, das jetzt zu verschieben. Ich will jetzt und hier und wenn man das Wasser aufpickeln müsste und ein Loch ins Eis, das ist völlig egal. Aber daran merkt man mal, hey, welche Leidenschaft ist da echt da von Menschen, die für sich ergriffen haben. Sie sind richtige Christen und wollen das auch durch die Taufe bezeugen. Also, heute geht es um die Frucht des Geistes und zwar um die fünfte Frucht des Geistes. Und wir hatten in den letzten Wochen, wer meine Predigten verpasst hat, wir haben eine Mediathek unter gospelhaus.de, da kann man so jede Predigt nachhören. In der Regel sind die alle nach ungefähr 1 bis 2 Wochen auch online. Wir haben über die Frucht des Aspekt der Frucht des Geistes, über die Liebe, wir haben über die Freude, über Frieden, über Geduld. Und heute geht es um die Freundlichkeit. Und Freundlichkeit ist eine ganz interessante Sache. Zum Anfang möchte ich gerade aus Galater 5, Vers 22 den Vers lesen, den wir jetzt jedes Mal vorne angestellt haben bei dieser Predigtreihe. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Das ist schon mal der Gesamtpaket, möchte ich nochmal so einfach ausdrücken. Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Die Frage ist ja immer auch in unserem gesellschaftlichen Miteinander, was für Gesetze müssen wir eigentlich einhalten? Will überhaupt jemand Gesetze einhalten? Also ich finde, wenn wir frei sind, sind wir auch frei von Gesetz. Und genau das möchte Gottes Geist eigentlich in uns hineinpflanzen, dass wir ein Leben leben, das frei ist von irgendwelchen Regeln und Reglements. Und so wie jemand will wohin greifen und dann kriegt er auf die Finger gehauen und das darfst du nicht, das ist verboten. Und wenn es heißt, dagegen bringt der Geist Gottes in euch Folgendes hervor, und dann kommen diese Aspekte von Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Ich sage dir, wenn diese Frucht in uns mehr und mehr wirksam wird, dann musst du kein Gesetz fürchten. Du musst das Gesetz nicht kennen, du musst es nicht einhalten. Weil wenn du das als Aspekt lebst, dann bist du frei vom Gesetz. Heute geht es um den Aspekt der Freundlichkeit. Und ich möchte eine Parallelstelle dazu erstmal nochmal lesen. In Kolosser 3, Vers 12 heißt es, da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Es saß wohl mal ein Mann vor einer Stadt und ein Reisender kam vorbei und fragte, du Mann, der du sitzt, sag mir, wie sind die Menschen in dieser Stadt, in die ich jetzt hineinziehe? Da fragte der Mann, der dort vor der Stadt saß, wie waren denn die Menschen dort, wo du herkommst? Dann sagte er, das waren wunderbare Menschen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Sie waren großzügig, hilfsbereit und sehr freundlich. Dann erwiderte der Mann vor der Stadt, so in etwa werden die Menschen auch hier sein. Einige Zeit später kam ein anderer Fremder und er fragte auch diesen Mann dort vor der Stadt, sag mal, wie sind denn die Leute hier in dieser Stadt? Auch diesen fragte der Mann vor der Stadt, ja, wie waren denn die Leute dort, wo du herkommst? Und dann sagte er, schrecklich, sie waren gemein, keiner hilft dem anderen, alles in allem sehr unfreundlich. Erwidert der Mann, so etwa fürchte ich, werden die Leute hier auch sein. Freundlichkeit bedeutet nicht, schön jedem die Hand schütteln, alles nach Knigge richtig zu machen. Freundlichkeit ist eine Herzenshaltung. Ich würde sogar sagen, Freundlichkeit ist eine Vision. Freundlichkeit zu leben ist eine Vision, die nicht davon abhängig ist, was strahlt der andere mir entgegen, sondern was bringe ich mit? Wen sehen wir, wenn wir Leute anschauen, die uns begegnen und in uns Reaktionen hervorrufen? Und von was hängt ab, ob wir genervt, spröde oder unfreundlich reagieren? Oder aufmerksam, zugewandt, geduldig und freundlich reagieren? Als Mutter Teresa nach Kalkutta kam, sah sie verletzte Menschen am Boden liegen. Sie wurde immer wieder gefragt, warum helfen Sie den Leuten? Woher nehmen Sie die Kraft, den Kranken und Verwahrlosten so freundlich zu begegnen? Ihre Antwort, ich kann sie als Menschen betrachten oder ich sehe in den Menschen einen Engel, oder Jesus, der auf dem Asphalt liegt und er ruft, hilf mir, pflege mich. Hebräer 13, Vers 2 heißt es in der Bibel, vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen. Denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Mitfühlen, freundlich sein, Freundlichkeit. Die Mutter Teresa kannte sicher die Bibel. Und ihr war klar, ich kenne diese, da gibt es mittlerweile mehr als 1 Milliarde Menschen. Und im asiatischen Raum ist Familienbande sehr, sehr wichtig. Aber außerhalb des familiären Kontexts sind denen oftmals die Leute völlig egal. Das ist irgendwie wie bei uns. Völlig egal, soll doch der selber drum gucken. In Indien war klar, wenn jemand da am Boden liegt, dann war das wahrscheinlich einfach das Karma. Der hat sich in seinem letzten Leben blöd verhalten, drum muss er jetzt das hier ausbaden. Und auf einmal kommt da eine katholische Nonne nach Kalkutta aus Albanien und sie fängt an, den Menschen freundlich zu begegnen, weil sie denkt, es könnte ein Jesus oder ein Engel sein, den ich hier pflege oder bewirte. Jesus selber sagt in seinem endzeitlichen Reden in Matthäus ab Vers 25, Kapitel 25 und ich lese ab Vers 31 folgende sehr, sehr krasse Geschichte. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt, wenn er vom Menschensohn spricht, redet er immer von sich selber. Wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt, und alle Engel mit ihm auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, So wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten stellen, die Ziegen zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit Erschaffung der Welt auf euch wartet. Wusstet ihr, dass der Himmel schon vorher vorbereitet war, bevor die Welt überhaupt geschaffen ist? Und dann gibt er hier einen Aspekt und sagt, ey, ihr seid echt dafür gesegnet und vorbereitet. Kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Weil in 35 heißt es weiter, denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Es war ihnen nicht bewusst. Es war ihnen nicht bewusst. Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Freundlichkeit bedeutet, wenn dich ein Mitmensch, der uns möglicherweise auf den Keks geht, um einen Gefallen bittet, dann behandeln wir ihn, als würde uns ein Engel oder Jesus um einen Gefallen bitten. Und wer weiß es, könnte tatsächlich ein Engel sein oder Jesus. Ich merke, diese Botschaft, die ist so herausfordernd für mich selber, danke. Für mich selber so herausfordernd, dass ich denke, bitte, ich rede hier nicht von oben herab auf euch eindreschend, dass ihr da was im Leben verändern müsst, sondern Herr, verändere du mich. Ich war gerade letzte Woche bei uns am Bodensee da beim Einkaufen und ich weiß, dass in der Straße von meinen Eltern ein sehr seltsamer Mann lebt, ein sehr seltsamer Mann, der mehrmals täglich so die gleiche Strecke läuft, die nicht schön ist und wie ein Getriebener des Lebens. Und über die Jahre, es sind jetzt sicher schon fast 20 Jahre, wo ich das beobachte, dass der da immer läuft und der ist aber auch ganz weltfremd, aber man kann gar nicht mit ihm also normales Gespräch führen. Und ich war beim Einkaufen und dieser Mann kam auch gerade an und ist in den Laden reingegangen. Und ich meinte eigentlich, ich bin relativ unempfindlich. Und dieser Mann hat so einen Körpergeruch als Wolke um sich herum gelassen, dass ich schier erbrochen hätte. Ich habe gemerkt, es war in mir so eine große Ablehnung da. Und ich habe gemerkt, in welchen Gängen der unterwegs war. Und ich dachte mir, oh Jesus, ah, nee, das habe ich nicht mal gedacht. Ich habe nur gedacht, möglichst weit weg von dem. Wenn der an der Kasse ist, dann warte ich noch. Ich war überrascht über mein eigenes Denken und Handeln und bin herausgefordert zu sagen, was, wenn so jemand Hilfe bräuchte, jemanden, der gut parfümiert ist, der freundlich, der zugewandt ist, dem würde ich doch gern helfen. Aber so jemanden? Und dann denke ich, wow, wenn das ein Engel ist, da hat er sich echt schon seit 20 Jahren undercover gestellt und ich habe es noch nicht gemerkt. Aber ich möchte euch echt und mir zusprechen, ich glaube, Freundlichkeit ist was, was wir nicht nur den Menschen, die uns gegenüber freundlich sind oder die uns sympathisch sind, ausleben. Da sind wir nicht wirklich freundlich. sondern dann, wenn es uns eigentlich was kostet. Lass uns, Punkt 1, freundlich in Taten sein. In Philipper 2, irgendwas stimmt mit dem Mikrofon nicht. In Philipper 2, ich glaube, du musst den Kompressor ausmachen. Okay, in Philipper 2.
Also in Philipper 2,
okay, Vers 4 steht folgendes: Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Und da liefert uns David, später König David, ein Beispiel. Er wurde nämlich gerade als König eingesetzt, der ehemalige König Saul, der ihm jahrelang nachgestellt und ihm nach dem Leben getrachtet hatte, war tot. Und auch der Sohn von Saul, Davids bester Freund, war im Krieg gefallen. Und wie es häufig üblich ist, auch heute noch, dass wenn ein System, ein König, eine Königsdynastie gefallen ist, dann werden meistens alle Nachkommen ausgelöscht, ausgemerzt. Die werden umgebracht, damit ja keiner da ist, der Anspruch auf den Thron erheben kann. Und das ist heute noch auf der Welt in vielen Ländern üblich. Ich weiß nicht, wer von euch noch im Bibelleseplan drin ist, den wir Anfang Dezember gestartet haben. Ich habe selber ganz neu die Richter gelesen und bin erstaunt, was da passiert ist. Auch was mit Gideon und seinen 70 Söhnen passiert ist. Die wurden alle ausgelöscht, alle ausgemerzt, weil man keinen wollte, der Anspruch erheben kann. Und so waren alle eigentlich tot, die von der Linie Sauls waren. Saul war der erste König in Israel und er wurde von Gott verworfen, weil er Gott nicht respektiert hat, nicht den Anweisungen gefolgt ist. Und David war sein Nachfolger, nicht aus seinem Geschlecht und nicht von ihm abstammend. Also ist so, als der neue Gesalbte hätte er eigentlich auch den Anspruch gehabt zu sagen, denn alle alten Verbindungen kappen wir, dass keiner mir als neuer, alter König entgegentritt und Anspruch auf den Thron erhebt. Und einige Jahre, nachdem er schon als König in Dienst war, viele Siege für Israel erwirkt hat, lesen wir folgende interessante Geschichte, die steht in 2. Samuel 9, ab Vers 1. Da heißt es nämlich, David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebt. Warum? Er könnte denken, damit der mir nicht das Leben irgendwann mal schwer macht, den lösche ich aus. Nee, hier steht, ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte er. An Sauls Könighof hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn, bist du Ziba? Ja, mein Herr, antwortete der Mann. David erkundigte sich, weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba erwiderte, einen Sohn von Jonathan lebt noch. Er wurde als Kind an den Beinen verletzt und kann seitdem nicht mehr richtig laufen. Wo ist er? Wollte David wissen. Ziba antwortete, er wohnt bei Machir, einem Sohn Amiel, in Lodabar. Sofort ließ David ihn an den Königshof holen, als Mephibosheth, der Sohn von Jonathan und Enkel von Saul, vor dem König trat, verbeugte er sich tief, warf sich vor ihm zu Boden. Du also bist Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. David ermutigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die dein Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Erneut warf sich Mephibosheth vor dem König zu Boden und rief: Womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund. Er hatte offensichtlich nicht viel Selbstwertgefühl. Menschen, denen wir begegnen werden, die echt keine Freundlichkeit erleben und wo wir vielleicht der erste oder einzige Mensch sind, der ihnen freundlich begegnen, haben wahrscheinlich aufgrund von solchen Ereignissen kein sehr gutes Selbstwertgefühl. Und wenn wir Freundlichkeit leben, dann kommt vielleicht nicht Dank zurück, sondern Misstrauen. Womit habe ich das verdient? Was verfolgst du für Ziele? Was ist der Grund? Warum machst du das? Doch sicher nicht wegen mir. Welchen Vorteil hast du davon? Geht es wirklich um mich oder nur um dein Gewissen zu beruhigen? Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Situation. Es ist in dieser Spannung, wir ständig wieder neu leben. Wofür mache ich das? Leute, wenn die Medien zugucken, bin ich dann der hilfsbereite, gut gelaunte Pastor aus Babenhausen, der denen gerne hilft und am besten aufs Foto, da hat mich mal wieder einer entdeckt. Oder mache ich das Ganze im Verborgenen aus der Selbstverständlichkeit meiner Beziehung zu Jesus und weil die Frucht des Geistes Gottes in mir wirksam wird? Ich bin echt selbstkritisch. Ich glaube, manchmal bin ich gern zu guten Taten verleitet, wenn sie mir was bringen. Wie sieht es aber in dem Verborgenen aus? Ich glaube nicht, dass wir jetzt ernüchtert sagen müssen, na, das schaffe ich eh nicht. Ich kann mit Menschen, die stinken, überhaupt nichts anfangen. Gott gibt dir Möglichkeiten, wo du das ausleben kannst, auch verträglich ausleben kannst, aber es braucht trotzdem auch eine Entscheidung und eine Selbstbereitschaft. Auch Ruth ist so ein Beispiel. Ruth ist eine Fremde, sie ist keine Israelitin. Ihre Schwiegermutter Naomi hatte einen Mann und zwei Söhne, ist in die Fremde gezogen, weil es in Israel nicht genug zu essen gab. Dann war die eine Schwiegertochter die Ruth, der andere, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Und dann erlebt diese Familie folgenden Schicksalsschlag. Die Ruth, ihr Mann, stirbt. Und die beiden Söhne sterben auch. Und Leute, damals gab es keine großen sozialen Netze, außer familiäre Bande. Und für die Ruth war klar, ich kann meine Schwiegertöchter weder versorgen, noch kann ich, was sie als logische Überlegung hatte, ich kann noch nicht mal einen Mann noch mal haben, der mir noch mal zwei Söhne schenkt, die dann die Schwiegertöchter heiraten können. Und eigentlich sagte sie, weißt du was, sagt die Naomi zu Ruth und zu der anderen Schwägerin, geht nach Hause. Wie heißt sie? Danke. Geht nach Hause in euer Familienumfeld, da habt ihr ein soziales Netz und ihr seid frei, keine Bindung zu mir. Und die Ruth sagt, was ganz Faszinierendes, diesen Satz an sich kennt ihr wahrscheinlich, wo sie sagt, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Jetzt muss man ja dazu sagen, also so einem Gott dienen, der mir meinen Mann raubt, der mir meiner Schwiegermutter die Existenz raubt, will ich so einem folgen? Oder folge ich nicht lieber den Göttern meiner Familie, weil das, was denen wichtig war, war irgendwie wahrscheinlich besser? Und sie sagt, ohne einen persönlichen Vorteil zu haben, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Und eigentlich fängt diese Ruth an, Verantwortung für ihre Schwiegermutter zu übernehmen. Und dann fängt sie an, Freundlichkeit ihrer Schwiegermutter an ihr auszuleben und ihre Schwiegermutter mit zu versorgen. Und obwohl sie selber eigentlich nicht genug zum Leben hatte, ist sie dann dort irgendwo in Israel an einem Feld dran und sieht, wie die Erntehelfer dort die reiche Ernte einbringen. Und sie war nun nicht mal Tagelöhnerin dazugerufen als Tagelöhnerin, sondern hat dann bei einem reichen Bauer namens Boas angefangen, hinter den Schnittern herzulaufen und Ähren aufzusammeln. Das ist echt ein mühsames Geschäft. Das ist richtig frustrierend. Und dann so eine Handvoll nach der anderen in ein Säckchen wahrscheinlich zu packen und abends der Schwiegermutter zu sagen, guck mal, es reicht wieder für heute. Für heute können wir was essen. Und Boas, der Bauer, sieht diese Haltung von der Ruth und auch ihre Bereitschaft, für ihre Schwiegermutter Naomi zu sorgen. Und an der Freundlichkeit, das berührt sein Herz so sehr, gab er seinen Mitarbeitern die Anweisung, absichtlich einige Handvoll Getreide liegen zu lassen für Ruth. Hey, wenn du freundlich zu Menschen bist, wo immer du hingehst, wirst du eine Handvoll, die Gott absichtlich für dich liegen lässt, finden oder leben. Und immer wieder wirst du einen Haufen Glück entdecken. Auf diese Weise Gott zu dienen, ist was total Aufregendes. Und Dinge wirst du erleben, die nur er tun kann. Ich bin einige Missionseinsätze, durfte ich schon machen. Meine ersten Missionseinsätze waren nach Rumänien im Winter mit Hilfsgütern. Und ich komme aus dem reichen Deutschland, habe nur von unserem Überfluss denen gegeben. Und ich bin mit so viel Freundlichkeit beschenkt worden und Gastfreundschaft und Wärme von Menschen, die nicht genug haben für die Zukunft. Ich glaube, da können wir echt viel lernen. Und ich glaube, dass wenn wir uns aufmachen, Gott uns immer wieder eine Handvoll Glück finden lässt. Das ist so cool. Also, Freundlichkeit durch Taten. Zweitens, lass uns Menschen sein, die freundlich in unseren Wörtern sind. In Sprüche 15, Vers 4 heißt es, ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. Eine britische Politikerin, bekannt als Lady Astor, in den USA geboren, sagte einmal zu Winston Churchill, dem Premierminister in England, Sir, wenn Sie mein Ehemann wären, würde ich Ihren Drink vergiften. Darauf antwortete Churchill dieser Frau, Madam, wenn Sie meine Ehefrau wären, würde ich ihn trinken. Ein unfreundliches Wort zieht ein anderes nach sich. Und niemand ist dabei glücklich. Wie leicht sind wir in der Gefahr, alttestamentlich zu handeln, aber vor allem im Wie du mir, so ich dir. Wer mir Böses, dem ich auch. Und so weiter, da können wir uns richtig aufbäumen und fühlen uns im Recht. Also so geht man mit mir nicht um. Dann kann ich meine ganzen Geschütze auffahren. Jetzt werde ich aber auch mal mir einen Anwalt suchen und so weiter. Ich kenne mich, darum kenne ich euch. Sprüche 16, Vers 24 heißt es, ein freundliches Wort ist wie Honig. Angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Wow, was für eine Aussage. Sprüche 15, Vers 1 ist es. Sprüche 15, Vers 1. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Und Kolosser 4, Vers 6. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. In anderer Übersetzung heißt es, lass deine Rede trotz der Freundlichkeit mit Salz gewürzt sein. Also nicht nach dem Mund reden, sondern sei aufrichtig, ehrlich, aber finde für jeden das richtige Wort. Wo hast du schon mal ein freundliches Wort erlebt, das dich total überrascht hat? Ich gebe jetzt gleich das Mikrofon rüber. Wir hoffen, dass, wenn du es hörst, auch keine Tonstörung dran ist. Wo hast du schon mal ein freundliches Wort erlebt, was dich total überrascht hat, weil du nicht damit gerechnet hast? Oder wo hast du schon mal jemanden überrascht mit einem freundlichen Wort, der nicht damit gerechnet hat? Ich weiß, dass jetzt alle sagen, naja, so groß ist meine Geschichte nicht. Das sind sicher grandiosere. Aber fang an mit einer ganz banalen kleinen Geschichte. Hier, Ali.
Ja, ganz kurz. Ich, von meinem Beruf wisst ihr, ich bin ja passionierter Koch. Jetzt habe ich eine Chefin, die ist sehr, sehr quengelig. Bin jetzt in 4 Wochen, bin ich 8 Jahre in diesem Haus tätig und diese Frau bringt sehr, sehr selten Lob und Dank über den Tisch, aber diese Woche hat sie es tatsächlich geschafft, 4-mal in Folge das Essen zu loben. Das habe ich ihr gestern gesagt und die war so perplex, die wusste nicht mehr, was sie sagen soll.
So, nächste. Wer war überrascht über ein freundliches Wort, wo er nicht damit gerechnet hätte? Oder wer hat jemand anderen überrascht mit einem freundlichen Wort?
Ich will nur die kurze Story erzählen. Ich hätte jetzt 2 im Kopf gehabt. Es ist mir rausgerutscht. Ich hatte gar nicht vor, freundlich zu sein, aber ich kam aus unserem Haus raus, also aus unserem Polizeipräsidium. Und vor der Tür stand der Polizeipräsident, ein sehr bissiger und sehr harter Typ, als Eiserner Heinrich bekannt. Und der war irgendwie besonders schick angezogen, weil er so, ich weiß nicht, er wollte zu irgendeiner Veranstaltung. Und mir ist rausgerutscht, oh, so schick heute. Und da war der ganz platt, der wusste überhaupt nicht mehr, was er sagen sollte. Und hat sich dann bedankt, oh, danke, danke. weil es ihn auch überrascht hat, weil ihm keiner das normalerweise so sagt. Ja.
Du warst auch überrascht. Du hast uns auch schon mal öfters erzählt, dass wenn du jemanden festgenommen hast, dass du eher denn der freundliche Polizist bist. Ja. Dann sage ich sie und dann auch so das Feedback zu hören, sie waren echt freundlich zu mir für das, warum ich da. Ja, genau. Ja.
Dann erzähle ich es doch. Also ich war unter anderem auch im Bahnhofsviertel eingesetzt in Frankfurt und dieses sogenannte Junkie-Jogging haben wir da gemacht, so nennt man das, wenn man da diese Drogenabhängigen vertrieben hat. Und ich habe nichts anderes gemacht als ganz normale Kontrollen und die Leute durchsucht und alles, also was man eigentlich macht. Und hinterher haben sie sich bedankt bei mir und haben gesagt, so freundlich war noch keiner zu uns. Und ich habe so gedacht, was haben die erlebt, wenn sie das schon freundlich finden? Ja.
So, nächste Geschichte.
Hi, ich bin Gideon und ich bin heute von Heilbronn nach Erzhausen gefahren. Und ich stand am Gleis und habe eigentlich auf meinen Zug gewartet. Dann ist ein älterer Herr, russische Abstammung wahrscheinlich, hat auch sehr stark gerochen, ist zu mir hergekommen und hat meine Kette gesehen mit dem Kreuz. Und hat er gesagt, hey, voll schöne Kette. Und ich so, wow, hey, danke, cool. Und er hat mir sogar geholfen, weil er gesagt hat, hey, wo musst du eigentlich hin? Und ich so, nach Heidelberg. Und der so, da bist du hier falsch, ist der Zug da vorne.
Wer hat noch eine freundliche Geschichte?
Ich bin in letzter Zeit ja öfters so in Frankfurt an der Hauptwache und warte da auf meine S-Bahn. Und immer wieder kommen Menschen vorbei und wollen irgendwie Geld oder meistens Geld haben. Und am Anfang habe ich sie einfach ignoriert. Und irgendwann habe ich, oder war es mir auch unangenehm so, wo gucke ich hin, was mache ich jetzt und so. Und irgendwann habe ich mich entschieden, dass ich eigentlich genau diesen Vers oder dieses Bewusstsein haben möchte, dass ich ihnen halt begegne und ihnen was Gutes tue. Und ich hatte einen Mann gesehen, der unter der Führung saß und mich angesprochen hatte und dann irgendwas gesagt hat, das war noch im Winter, und irgendwie so gesagt hat, oh, meine Füße sind kalt oder irgendwie keine Socken, keine Socken. Und ich hatte ihm dann ein bisschen was in den Hut reingeschmissen und bin dann zum Einkaufen gegangen, und an der Kasse, wo ich war, gab es Socken. Und ich habe echt so mich dran erinnert und habe gedacht, hä? Irgendwie, ich könnte ihm einfach Socken kaufen. Ich wusste, ich gehe da nochmal vorbei, und dann habe ich einfach ein paar Socken genommen, die auch dem David oder dem Jonas gepasst hätten, und habe gedacht, komm, wenn er noch da ist, dann gebe ich sie ihm. Und ich bin da wieder vorbeigelaufen und er hat mich wieder so von Weitem gesehen. Ich habe ihn dann angeschaut direkt und habe ihm einfach die Socken gegeben. Und der Blick und dieses Dankeschön in seinem Gesicht war echt hammermäßig.
Wobei, ich könnte auch wieder Socken gebrauchen.
Ja, ich bin ab und zu mal beim Evangelisieren in Frankfurt auf der Zeil. Und auch hier war dann eine Dame, die also wirklich, nein, das war, Entschuldigung, das war in Darmstadt im Luisensender, so, das sind verschiedene Dinge. Und diese Frau, die ist mir gleich aufgefallen, dass sie dermaßen deprimiert war, und die hat ihre Schultern hängen lassen, also war kein Power da. Und wie ich dann durchgelaufen bin, wieder zurück, und da war schon bei mir, ich muss diese Frau mal ansprechen. Ich habe sie angesprochen und habe sie gefragt, ob ich für sie beten darf. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, ja. Und dann habe ich für sie gebetet. Ja, ihr Problem kannte ich in dem Moment nicht, sie war nicht so offen. Aber dann, wie ich fertig war, hat sie sich unwahrscheinlich bedankt. Und dann haben wir uns nochmal gesehen, und dann hat die Frau gestrahlt. Ob das jetzt mein Gebet war, weiß ich nicht. Aber das ist mir jetzt gerade eingefallen.
Noch eine Geschichte? Ja, sehr cool, Sonja.
Ja, das ist schon ein paar Jahre her. War in Darmstadt auf dem Bahnhof. Auf dem Bahnhof. Und hatte es eigentlich furchtbar eilig und wollte eine Fahrkarte. Ich komme da rein und denke, das ist nicht der Ernst. Ganz, ganz viele Leute da drin. Man musste so eine Karte ziehen. Ich dachte so, okay, eine Stunde wartest du hier jetzt bestimmt. Aber eigentlich hast du gar keine Zeit. Ich hatte noch unsere Pflegekinder dabei, mein eigenes Kind, und wollte schon wieder gehen. Da steht ein junges Mädchen auf, sie mag vielleicht 15, 16 gewesen sein. Die war die Nächste, die an der Reihe war, und sagt, ach, ich habe heute nichts mehr vor, nimm doch meine Nummer. Und ich war völlig fertig, weil sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt, dass jemand so jung, so aufmerksam ist, und mir fiel alles aus dem Gesicht. Nur die hat sich noch viel mehr gefreut als ich dann, weil ich war so baff.
Also, Freundlichkeit in Taten und Freundlichkeit in Worten, und wenn es auch noch zusammenkommt, ey, das ist der Hammer. Also ich glaube, was wir jetzt so als, Gott hat uns ja quasi jetzt so eine Testwoche geschenkt. Die fängt heute an, und da wirst du an Punkte kommen, wo du allen Grund hast, entweder mit Unfreundlichkeit oder mit Hartherzigkeit zu reagieren. Und dann bete ich, dass du daran erinnert wirst, dass du sagst, egal wie die oder wer auch immer das ist, mir begegnet, ich werde es mit Freundlichkeit durch Wort und oder Tat begegnen. Und ich glaube, wenn wir nächste Woche wieder zusammenkommen, dann wollen wir hören, was für eine Story du erlebt hast, was ich erlebt habe. Wenn wir wie Jesus sein wollen, sag deinem Herzen Bescheid, dass es freundlich sein soll. Und dann gib deinem Gesicht auch noch die Information weiter. Es spielt tatsächlich keine Rolle, wie viele Bibelverse du auswendig kannst oder wie oft du in den Gottesdienst rennst. Solange du nicht freundlich bist, bist du Jesus so ähnlich wie Madonna dem Papst. Lass uns lernen, freundlich zu sein. Der Heilige Geist ist ganz heiß darauf, unser Coach zu sein.